Bereit?
Jawohl.
Okay. Folge 115. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Ali WGZ?
WGZ, das ist schon lange her.
Das und, ist immer noch auf Instagram. Und ich habe Leute gefragt, aber niemand weiß, wie du mit Nachnamen heißt.
Amelie, so wie die fabelhafte Welt der Amelie.
Amelie,
nur
echt?
Ohne E, ja.
Wie cool. Okay. Wieso hast du das nirgends hingeschrieben?
Mein echten Nachnamen? Ja. Das darf niemand wissen.
Wieso? Zu spät. Ich schneide es aber nicht
raus. Zu spät. Nein, ist alles gut, alles gut. Nein, ich habe keine Ahnung, das ist, es ist so lange her, dieses WGZ ist aus Facebook-Zeiten entstanden, wo mir nichts Besseres eingefallen ist. Wie gesagt, ich wollte meinen Nachnamen nur nicht hinschreiben.
Aber es hat keine Bedeutung oder irgendwas?
Nein.
Ja.
Nein. Ah, das hat wirklich keine.
Woher kommt der Nachname Amelie?
Ich bin Perser, also aus dem Iran.
Cool. Ja. Hast du noch viel Connections dorthin?
Fast 99% meiner Familie ist noch dort.
Also, wirklich?
Ja, es sind ganz viele dort. Ich habe hier in Wien habe ich Vater, Mutter, Cousine und Tante.
Ja.
Aber jede andere Person.
Das ist eine große Familie.
Ja. Das ist sehr typisch für den Iran. Viele Leute, viele Tanten, viele Cousins, Cousinen. Nur ich bin Einzelkind. Meine Eltern haben es tatsächlich geschafft, mich als Einzelkind zu produzieren und nicht 5, 6 Geschwister, so wie es normalerweise gehört.
Ja, das ist aber voll die Ausnahme. Wie kommt ihr überhaupt nach Wien dann? Oder seit wann?
Mein Vater ist vor der Revolution nach Wien gekommen, hat hier Politikwissenschaft studiert und meine Mutter ist, glaube ich, während der Revolution noch gekommen oder kurz nachher, also in den 80ern. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wann sie gekommen sind. Und ja, so sind sie nach Wien gekommen.
Und sie haben sich gedacht, da können wir unser gescheites Leben aufbauen ohne Stress.
Ganz genau. Ja. Wie gesagt, mein Vater hat hier schon studiert, hat auch hier, ich glaube, nebenbei eben ein, man will es kaum glauben, aber ein Teppichgeschäft eröffnet.
Wirklich?
Ja. Die sind 100% Klischee-Perser. Und und ist dann hier geblieben, weil er halt hier Geld verdient hat.
Wo ist das Teppichgeschäft? Muss ich mal reinschauen.
Im 6. Bezirk, in der Webgasse.
Ich habe keinen einzigen Teppich in meiner Wohnung.
Wirklich?
Ja.
Okay, ich habe recht viele.
An den Wänden und überall?
Nein, an den Wänden habe ich keine, aber am Boden auf jeden Fall. Macht es sehr gemütlich.
Ich weiß.
Und es halt dann nicht so.
Ja, sollte es Hirochim einführen.
Ja, ich hätte da eine gute Adresse.
Ja. Was sind das genau für Teppiche?
Ah, handgeknüpfte iranische Teppiche. Ja.
Aber die knüpft nicht der Papa?
Nein, die knüpfen andere.
Ja.
Und,
das ist ja keine so Underground-Szene, wo jeder Teppiche schwarz knüpft.
Nein, theoretisch. Im Iran gibt's sehr viele Teppichknüpfereien.
Ja.
Aber mein Vater handelt eher mit so antiken Teppichen. Das heißt, die wurden schon von
schon
mindestens 80 Jahren geknüpft.
Ja. Oh, okay. Wie oft bist du noch im Iran?
Ich war eigentlich... bis vor einem kleinen Malheur war ich jedes Jahr im Iran. Jetzt war ich leider 13 Jahre nicht mehr.
13 Jahre?
Ja, aber bis vor 13 Jahren war ich ein- bis zweimal im Jahr im Iran.
Was ist passiert?
Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Besser gesagt, da ich Analphabet bin, persischer. Das heißt, ich kann nicht lesen und schreiben. Und wie ich halt Student war in meiner Studentenzeit, du darfst einmal im Jahr in den Iran als Student. Und ich war aber zweimal im Jahr dort und dann hätte ich dort bleiben müssen und das war ein bisschen ein Missgeschick.
Ach so, was hätte ich zu einmal dann im Jahr zurück?
Du darfst nur einmal hin als Student.
Per Gesetz.
Per Gesetz. Das Ding ist, dass im Iran eine andere Zeitrechnung ist als in Europa.
Oh.
Ja, das muss man auch bedenken. Das heißt, wenn hier Jahreswechsel ist, ist im Iran nicht Jahreswechsel, sondern ein paar Monate später. Und da war ich dann ein paar Monate zu früh.
Oh mein Gott.
Ja, und dann, das war halt so eine Sache. Und seitdem war ich halt nicht mehr dort.
Aber das ist ein verständlicher Fehler eigentlich, ganz ehrlich.
Ja. Ich hätte lesen und schreiben lernen sollen, dann hätte das gut funktioniert. Aber
das ist schon eine harte Sprache. Schwierig.
Ja, Sprechen kann ich sie, nur ja. Das war es halt dann auch schon wieder.
Ich habe mir so einen Arabischkurs gemacht, also ich kann diese Schrift ein bisschen lesen. Ich kann sagen, welcher Buchstabe das ist, ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort ist.
Ah, okay, cool.
Das war ganz cool, ja.
Hast du aber gleich drauf. Ich.
Ja. Kannst du dir beibringen, ist wirklich nicht schwer.
Okay.
Ich gebe dir mal die Vorlage von den Buchstaben.
Gut. Sehr gut.
Hey, warum wir halt eigentlich da sind, ja. Nicht nur um über den Nachnamen zu reden und der Herkunft, nein, deine Wurzeln eigentlich, sondern ihr seid seit ein paar Wochen oder... Ja,
genau, ja, fast ein paar Wochen jetzt. Ja, 3 Wochen sind es, glaube ich, jetzt. Ja. Drei oder 4 wären es jetzt.
Du bist mit der Hilde und mit dem Toni jetzt im Hero Gym.
Genau.
Als BJJ-Trainerteam.
Genau, als Grappling-Coaches hier, ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Wir haben eine Zeit lang schon mit ein paar Leuten von hier gearbeitet. Die sind zu uns ins Gym gekommen, weil... Wir haben ja auch ein Gym, das ist im Malu, das Athos Jiu-Jitsu, Athos Vienna. Ja. Und da haben wir schon zusammengearbeitet mit ein paar MMA-Leuten. Und dann wurde mir die Frage gestellt, ob ich unterrichten möchte. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja,
ist cool hier. Ist ein tolles Gym. Eine wundervolle Atmosphäre, ja, und lauter sehr, sehr angenehme Menschen.
Also warst du vorher schon mal dort?
Hier?
Mhm.
Ja.
Zur Eröffnung?
Zur Eröffnung war ich leider nicht da, aber ich habe den Dominik einmal gecoacht und da war ich schon einmal hier beim Sparring, beim MMA-Sparring und habe gesehen, das ist urfein hier.
Ja, voll. Ja. Und die Arbeitgeber passen hoffentlich auch.
Das ja,
Gym
ja.
ist riesig.
Die Arbeitgeber sind super. Das Gym ist riesig. Es ist halt wirklich ein Kontrastprogramm, weil, wie gesagt, wir sind jetzt eingemietet in einem Fitnessstudio und da hast du halt auch, da hast du viele Leute, die einfach nur Fitness machen. Und das ist halt wirklich ein Kampfsport-Gym, wo du natürlich auch die Möglichkeit hast,
Spaß-Fitness zu machen,
aber du hast halt wirklich Boxklassen, Thai-Boxklassen, Grapplingklassen, Ringen.
Viele Profis.
Von Profis bis zu den Amateuren. Und ich finde das halt, es ist richtig erfrischend, wenn die Leute von einem Kurs in den nächsten gehen. Ja? Das heißt, die kommen dann direkt vom Thai-Boxen, kommen sie zum Grappling oder vom Grappling gehen sie ins Ringen oder zum MMA und das ist super.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied zu anderen Gyms, oder?
Genau, das ist der größte Unterschied und das macht es wirklich sehr sympathisch, weil hier gibt es ein paar Leute, die wirklich hart arbeiten und ich finde das echt super.
Ja. Das Niveau vom Brasilianischen Jiu-Jitsu da im Hero Gym, wie ist das? Weil du machst jetzt Profiklassen hauptsächlich.
Ja, wir machen jetzt, wie gesagt, der Toni und ich machen Profi und All Levels und die Hilde macht Beginner, aber je nachdem, wenn man einspringen muss oder so, wenn irgendwie Not am Mann ist, mache ich natürlich auch jede andere Klasse.
Ja, so wie heute hast Anfänger trainiert.
Genau, ja, heute habe ich Anfänger trainiert. Ist natürlich ein Zeitl her, wo man so wirklich eine Klasse voll mit Anfängern hat. Ist gar nicht so einfach.
Voll, vor allem vieles ist für die einfach schon so selbstverständlich.
Ja, da muss man sich ein bisschen selber an der Nase nehmen, wenn man so ein paar Schritte erklärt, die sehr, sehr leicht sind, unter Anführungszeichen, weil du sie einfach schon 1 Million Mal gemacht hast. Und da musst du dich nochmal an der Nase nehmen und sagen, nein, du musst hier jeden Schritt wirklich erklären.
Ja. Und, hast du das Gefühl, dass du in solchen Stunden auch noch etwas mitnehmen kannst, auch für die?
Für mich selber?
Oder
ja,
eher
absolut.
Geduld?
Geduld. Ja. Ja. Nein, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, es ist... ich unterrichte sehr gerne und es ist wirklich meine Leidenschaft und das, was ich halt einfach mitnehme, für mich immer sind halt wirklich auch ganz neue Leute, die manche sind talentierter als andere, manche sind weniger talentiert, aber wie gesagt, ich finde das cool, wenn Leute mit der gleichen Passion in einem Raum gemeinsam Zeit verbringen. Das heißt, ich mache das sehr, sehr gerne und das ist so mein Mitnehmen ist immer, dass ich einfach einen urcoolen Tag habe.
Ja, wirklich. Ja. Und ich habe das Gefühl, Brasilianisches Jiu-Jitsu ist ganz so eine eigene Kultur. Weil ich weiß nicht, andere ja. Sportarten, die meisten quatschen ein bisschen oder machen vielleicht nur ein paar Schläge am Boxsack und gehen dann. Mhm. Aber ihr sitzt einfach nur eine halbe Stunde jedes Mal da und macht ein paar Techniken durch oder redet ein bisschen.
Ja, ja. Nein, es ist halt, wie gesagt, wenn man es nicht kennt, man muss recht viel erklären, weil für jeden ist es so vollkommen logisch, was Boxen ist, was Thai-Boxen ist. Ja? Du hast Boxen, du hast zwei Fäuste, mit denen kannst du dir ins Gesicht schlagen oder am Körper schlagen, okay, das weiß so jeder.
Ja.
Okay? Du hast Thai-Boxen, da hast du noch Füße, Knie, Ellbogen und solche Sachen, da kennt man sich circa aus, aber was man halt nicht weiß beim Jiu-Jitsu ist, wofür verwende ich meine Füße? Mhm. Okay? Da muss man ein bisschen den Leuten helfen und sagen, halt, weißt du, deine Beine sind zum Beispiel wie die Guard beim Boxen, dass du die Hände oben hältst, so musst du die Füße immer oben halten.
Oh, wow.
Zum Beispiel, ja.
Das erste Mal, dass ich verstehe, was man da macht mit den Füßen.
Ja, genau, darum geht's. Das heißt, deshalb sitzen wir da so ein bisschen länger zusammen, okay. und da wird ein bisschen mehr gesprochen. Das heißt, man muss wirklich erklären, welche Gliedmaßen wofür zuständig sind.
Ja.
Wofür du deinen Kopf brauchst, Hände, Ellbogen, Füße, arbeitet ja wirklich dein ganzer Körper. Und ja, und danach ist halt natürlich... Das macht es halt zum großen Unterschied. Wir haben wirklich, im Jiu-Jitsu hast du immer Sparring. Ja?
Ja.
Und wir machen jetzt besonders lange Sparring. Wir machen immer so ein Aufgabensparring. Das heißt, du bekommst wirklich eine Position und eine Aufgabe. Das heißt, wir lassen dich da nicht irgendwo im freien Wasser rumschwimmen und so, okay, jetzt prügel dich mal, sondern wir sagen ganz genau, okay, wir sind jetzt in dieser Position und du musst das schaffen, ja. Und die Technik davor haben wir dir eh mitgegeben.
Ja.
Aber du musst das jetzt wirklich probieren umzusetzen. Und,
boah.
Und deshalb, weißt du, danach ist man halt vom Kopf ziemlich leer, weil es sehr viel Konzentration gekostet hat. Es kostet dich sehr viel Energie generell, halt körperlich, bist du dann auch noch ziemlich ausgelaugt. Deshalb liegen dann die meisten noch rum und bequatschen noch diese Position, weil es halt sehr interessant ist, das Ganze.
Wie viele Techniken gibt es circa? Ich werde es so sagen, gell? Weil es entwickelt sich ja weiter.
Na, also das ist das Geile, das ist das, was das Jiu-Jitsu einfach super interessant macht.
Ja.
Du hast sicher nie in deinem Leben ausgelernt.
Ja.
Es entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Ja. Je länger es da ist, umso mehr und je mehr Wettkämpfe, je mehr Leute es machen. Und weltweit ist der Wachstum vom Jiu-Jitsu 35%, also es ist 35% pro Jahr Wachstum. Es ist sehr, sehr viel im Vergleich zu anderen Kampfsportarten, weil es aber auch unter Anführungszeichen neu ist.
Ja.
Und dementsprechend entwickelt sich das so stark weiter. Und die Leute kommen aus verschiedenen Sportarten dazu und bringen halt ihren...
Andere Sichtweisen.
Genau, und ihren Senf nehmen sie mit, zum Beispiel eben. Kommen sehr viele Leute aus dem Judo, die haben ihren eigenen Stil.
Stimmt.
Die bauen das ins Jiu-Jitsu ein, kommen aus dem Ringen, die haben wieder ihren eigenen Stil.
Ja.
Und dementsprechend hast du dann wirklich eine Mischung, die sehr interessant ist. Und auch wenn man das schon länger macht... gibt es viele Dinge, die man sicher noch nicht gesehen hat und ja, das macht es halt super.
Ich fand es extrem cool, wie Tom Hardy zu solchen Events gekommen ist und dort Grappling-Turniere plötzlich gemacht hat und dann kommt auf einmal Mark Zuckerberg und gibt jetzt da so Tipps und alles Mögliche und wie hart es ist am Anfang, dass man reinkommt.
Ja.
Ich find's irgendwie echt cool, schon Respekt. Also, ja.
Ja, es macht, wie gesagt.
Es ist kein einfacher Sport.
Wie bitte?
Es ist kein einfacher Sport.
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also es ist... es ist wirklich Raketenwissenschaft im Vergleich zu anderen, also im Vergleich jetzt zum Boxen, Thai-Boxen oder so, weil so viel erlaubt ist und weil du einfach so viel machen kannst. Mhm. Ja. Du bist begrenzt im unter Ich möchte jetzt überhaupt keinen anderen Kampfsport schlecht reden, weil Thai-Boxen ist urgeil. Größten Respekt. Boxen ist ein absoluter Weltklasse-Sport, ja. Und ich liebe auch diese Sportarten, aber im Vergleich zum Jiu-Jitsu bist du halt natürlich viel beschränkter.
Ja.
Du kannst dich nicht am Boden rumwälzen, kannst niemanden würgen, kannst niemanden Arme und Beine verdrehen oder ihn wirklich probieren, am Boden zu halten. Ja, das ist ja eine eigene Wissenschaft.
Voll.
Ja. In diesem Sinne ist es sehr kompliziert. Und aber wie gesagt, wenn man weiß, wie man es den Leuten näher bringt, lernt man es schneller, als man glaubt.
Mhm. Ja. Spannend. Du bist Braunbelt?
Ich bin Braungut, ja.
Ja. Und Vollzeit-Trainer?
Ich mache das Vollzeit. Das heißt, ich unterrichte mehrmals am Tag. Ich trainiere selber mehrmals am Tag. Mhm. Und wenn ich nach Hause komme, dann
schaust du Videos,
schaue ich Videos
und kämpfe.
Und wenn ich, bevor ich schlafen gehe und zum Einschlafen und wenn ich in der Früh aufstehe und wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, ich bin da echt, ich komme locker auf Minimum 11-12 Stunden am Tag.
Ja, Wahnsinn.
Dass ich mich damit beschäftige, ja.
Ich habe ein paar Leute gefragt und gefragt, hey, was macht der Ali nebenbei? Schaut er Filme? Keine Ahnung. Spielt er Fußball irgendwo zum Spaß?
Nein.
Gar nichts, gell?
Nein.
Es gibt nichts. Außer Essen, Schlafen,
genau, Jiu-Jitsu. Es ist Essen, Schlafen, Jiu-Jitsu, Ringen, Judo. Und jetzt ist halt noch relativ viel MMA dazugekommen.
Mhm.
Weil wir natürlich die Athleten, ich bin, was das angeht, ich kann nichts. Es hört sich komisch an, ich kann Dinge nicht normal machen. Wenn es heißt, ich soll etwas tun,
haust dich voll rein.
Hau ich mich voll rein. Ja. Mein Ego verkraftet es nicht,
okay,
wenn es weniger ist. Ja. Aber das ist, weil ich mir immer gleich Sorgen mache. Weißt du, vielleicht schickst du jemanden wohin und du weißt dann eine Sache nicht.
Mhm.
Und dem passiert was wegen dir, weil du es nicht besser wusstest. Ja.
Ja.
Natürlich kann man nicht alles abdecken, aber man kann sein Bestes geben.
Und ihr habt viele MMA-Athleten.
Mittlerweile ist viel geworden und macht auch super viel Spaß.
Ja.
Ja, ist sehr, sehr cool. Ich find MMA sind Gladiatoren.
Ja, gell?
Ja, absolut.
Total. Hast du selber ein bisschen Jiu-Jitsu schon immer gemacht, seit du klein bist? Weil du mal erwähnt hast, du hast mal Kickboxen gemacht früher.
Thai-Boxen.
Thai-Boxen, ja.
Ich mache mein ganzes Leben Kampfsport, nur Jiu-Jitsu mache ich am kürzesten, ja.
Okay.
Aber dafür am intensivsten.
Ja.
Also ich habe nichts in meinem Leben so intensiv gemacht wie das Jiu-Jitsu eben. Ja. Ich mache das eigentlich erst seit 7 Jahren.
Oh, wow.
Aber ich kann sagen, dass ich das 7 Jahre Vollzeit mache.
Ja.
Also ich habe, wie es noch kaum Gyms gab, die was angeboten haben, war ich in 3 Gyms gleichzeitig angemeldet, dass ich so viel Training wie möglich reinbekomme. Und dann gleichzeitig habe ich mit dem Antonio, mit dem Richard und waren noch ein paar Leute, mit denen habe ich jeden Tag noch trainiert. Ich habe geschaut, dass Antonio und Richard getrennt voneinander, dass ich trainieren kann, damit ich mehr Stunden reinbekomme, weil der Toni, mit dem ich ja jetzt noch immer zusammenarbeite, war damals Purple Belt.
Mhm.
Und ich war, wie gesagt, bin da erst zu dem Sport gekommen. Der arme Teufel musste als Purple Belt mit einem blutigen Anfänger trainieren und ich habe mir gedacht, ich muss so schnell wie möglich, so viel Trainingszeit wie möglich reinbekommen, damit ich ihm aufs Maul hauen kann.
Ja. Ja. Vor allem damals hat er gesagt, der Toni, dass es damals halt nicht viele gegeben hat. Also Purple Belt war schon das Höchste in Österreich
damals. Ganz genau, ja. Damals waren, ja.
Hat es nichts gegeben.
Ja, ja. Damals war eben, ja.
Weil eigentlich ist es lustig, weil der Toni ist ja viel jünger als du.
Genau, ja. Er hat auch vor mir begonnen.
Mhm.
Also ich habe mit, das ist jetzt ein Aufruf an alle, die glauben, dass sie zu alt sind. Ich habe mit 33 mit dem Sport begonnen. Ja.
Cool. Weißt du was, ich gebe mir nur 4 Jahre und dann überlege ich es mir
noch. Siehst du, wahrscheinlich bist du dann noch immer weit vor mir.
Na, 33 wäre ich dann.
Ah, okay.
Jetzt bin ich 29, falls ich richtig gerechnet habe.
Okay, ja, passt.
Ja.
Okay, ja, das siehst du.
Vielleicht freuen die mich dann einmal an mit den Grappling-Sachen.
Ja, du wirst schon sehen.
Ja.
Du wirst schon sehen. Ja. Und dann wirst du sagen, würde ich 3 Jahre schon trainieren, dann wäre ich schon dort.
Hätte ich schon längst coole Ohren.
Genau, dann hättest du auch coole Ohren. Und, nein, aber der Weg ist das Ziel.
Ja, das stimmt. Und dein Weg hat eigentlich auch einen lustigen Umweg oder so gehabt.
Ja.
Du hast doch Medizin studiert und fast fertig gemacht.
Ja, ich habe während meiner Jiu-Jitsu-Zeit habe ich weiter immer wieder was gemacht, immer wieder ein paar Prüfungen dazu gemacht. Und ja, jetzt fehlen mir noch einige, nicht mehr viele. Aber ja, wie gesagt, es ist urkomisch, Jiu-Jitsu bis zu einem gewissen Grad kann mir davonlaufen. Ja.
Ja, macht Sinn. Ja, Alter und körperliche Verfassung.
Ganz genau, ja. Das Medizinstudium läuft mir ganz sicher nicht davon. Ja. Ich habe in meinem Leben eben wie das Jiu-Jitsu meine andere Leidenschaft war Medizin. Und ich liebe es bis heute. Und war genauso ein Freak. Habe genauso viel gemacht. Hat mir urgetaugt.
Das hört man so selten. Ja. Die meisten studieren einfach nur Medizin, weil passen nicht gutes Geld oder die Eltern waren Ärzte.
Genau, nein, das war bei mir garantiert nicht der Fall. Ja. Ja. Also ich bin ein absoluter Fan. Ich liebe fast jedes Fach.
Ist das cool. Ja, gar nicht, dass du das dann noch nicht fertig gemacht hast. Ich verstehe es, aber trotzdem.
Ja, genau. Eben, ja, das ist halt lustig. Also, damit jedes Mal, also mein täglicher Kampf, wenn ich so durch den Tag renne, ist natürlich immer noch über meine Uni nachdenken und mir denken, dass ich das noch unbedingt fertig machen will, weil es einfach geil ist. Ja. Ich weiß, ich hätte jetzt gar nicht so vor, großartig was zu arbeiten in diese Richtung.
Aber aus dem Kopf kriegen und abschließen.
Aber ich will es abschließen und wer weiß, vielleicht kann man ja zum Beispiel irgendwann einmal medizinische Artikel für eine Zeitung schreiben. Man muss ja nicht unbedingt als Arzt arbeiten oder so. Ich finde es, wie gesagt, Medizin ist super interessant. Also,
stimmt. Ja. Schreibst du dann auch gern?
Ich schreibe gerne, ja. Ja. Ich also generell ist so wissenschaftlich arbeiten, das taugt mir eigentlich. Also Dinge lesen, forschen, ein bisschen forschen unter Anführungszeichen.
Und das ist cool, weil du hast eine Aufgabe und du weißt einfach, wie es machst und kannst dann drüber schreiben.
Genau, ja.
Das hat alles so eine Struktur, wie Shishitsu wahrscheinlich.
Ganz genau, ja. Ich mag das sehr gerne. Aber wie gesagt, Struktur und trotzdem ein wenig künstlerische Freiheit, das finde ich gut.
Ja, voll. Hättest du dir vorstellen können, mal als Chirurg zu arbeiten?
Als Chirurg auf gar keinen Fall.
Okay.
Weil ich zwei linke Hände habe. Okay. Also Menschen aufschneiden und so. Naja, also das ist gar nicht so mein Ding. Aber eben so internistisch arbeiten hat mir immer sehr gut gefallen. Ein bisschen über ein Problem nachdenken und drauf kommen, woran es liegen kann. Solche Sachen haben mir immer gut gefallen.
Hast du dann bei diesem, hast du dann Bundesheer gemacht oder als Sanitäter? Wo gearbeitet?
Ich war untauglich.
Ah, krass. Und trotzdem macht Shishitsu auf so einem hohen Niveau?
Ja.
Okay. Das ist nicht zu persönlich, wenn ich jetzt frage, warum du untauglich warst, gell?
Ja, das
geht mir gar nichts an.
Das ist eine 11. September-Sache.
Okay, ich frage nicht weiter nach. Ja. Hättest du, wenn du jetzt jemanden kennen würdest, der so knapp vorm Abschluss steht wie du, würdest du ihm auch eher raten, hey, weißt du was, mach das Studium fertig? Oder würdest du sagen, keine Ahnung, scheiß drauf, mach das, was du vielleicht lieber hast, mach einen Sport?
Ich bin wirklich der Meinung, die Leute sollen wirklich, man soll tun, was man liebt. Man soll einfach machen, wonach man sich fühlt. Ja, es ist viel zu sehr wird man in Schiene, auf Schienen gedrängt. Mhm. Ja, das heißt, nein, mach unbedingt mal deine Uni fertig und dann denk an bla bla. Ja, das wird dir schon in der Schule beigebracht. Ja. Aber ein Studium läuft ja nicht davon. Ist einfach so, ja. Aber wie gesagt, dein Leben läuft dir schon davon. Also es ist so, Zeit ist das Kostbarste, das du hast auf dieser Welt. Schenk das nicht einfach so her. Und wenn du das Gefühl hast, hey, keine Ahnung, Ringen ist das, was du jetzt machen willst, dann kümmere dich darum, dass du es halt den ganzen Tag machen kannst. Mhm. Oder wenn es darum geht, dass du malst oder irgend sowas, ja, dann mach es halt.
Und wahrscheinlich findet man dann schon einen Weg, dass man sich das Leben auch finanzieren kann.
Ja, ganz genau. Ja. Ja. Ich habe alles auf Minimum runtergestellt, damit ich halt maximal trainieren kann. Ja. Ich war sehr, sehr lange, habe ich in der Nacht gearbeitet als Barkeeper.
Echt?
Ja, ja.
Ich kann mir die richtig gut vorstellen als Barkeeper.
Wirklich?
Ja.
Oh Gott.
Echt witzig.
Ich glaube, die letzten Jahre war ich so ziemlich die unfreundlichste Person auf Gottes Erden, der unfreundlichste Barkeeper. Nein, Spaß.
Solange die Getränke passen.
Ja, die Getränke hast du immer schnell und eiskalt bekommen.
Machst du gerne antialkoholische Getränke? Ich habe oft das Problem, keine Ahnung, ich trinke keinen Alkohol, aber jedes Mal, wenn ich dann sage, ja, bitte etwas ohne Alkohol, so ein Strawberry Colada, aber ohne Alkohol, sind wir so, haben wir nicht, oder, ja, okay.
Okay, nice, easy. Also, das geht ja, sollte eigentlich relativ leicht von der Hand gehen.
Ja.
Ein paar Fruchtsäfte miteinander mischen, ein bisschen Zitrone rein, Limette.
Gell.
Fragen, ob jemand Schlagobers mag, ja oder nein, das war es ja schon im Endeffekt.
Machst du heute noch für deine Freunde Cocktailabende?
Nein. Garantiert okay. Nicht. Ich habe das viel zu lange gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, hey, machen wir heute einen Cocktailabend. Nein, da gehen wir einfach in ein Lokal und die können bestellen, was sie wollen.
Ja.
Und wenn tatsächlich das Lokal einem Freund von mir gehört, dann stelle ich mich halt kurz hin, aber es ist wirklich schon lange her, dass ich...
Ja. Aber ich werde es in Rainer trotzdem mal vorschlagen, dass wir mal im Hero einen Cocktailabend machen.
Scheiße.
Zu UFC-Kämpfe oder so.
Das wäre okay, unlustig. Ja, dann kann ich ein paar Cocktails machen.
Ja, voll. Ja. Wahrscheinlich wird dann eh nur ich trinken.
Nein, also ich glaube,
Ich glaube,
es mögen, also es trinken eh gerne.
Alle eigentlich, gell?
Ja.
Ist
ja.
Doch gut.
Ja.
Und Bier ist doch irgendwo nah ein bisschen fad. Immer nur Bier,
ja, stimmt. Ja.
Du bist ja, wie wir schon gesagt haben, mit dem Toni, mit der Hilde im Athos.
Mhm.
Wie habt ihr drei euch eigentlich kennengelernt?
Wie gesagt, ja, ich habe eine Zeit lang, mit dem Richard Staudner gemeinsam so das Kraft-Ausdauer-Training gemacht. Also ich war beim Richard Staudner mal mit ihm trainiert, dann sind wir Trainingspartner geworden und dann haben wir... Also wenn er keinen Bock gehabt hat oder so, nein, das sage ich jetzt nicht.
Dann hast du fern.
Ja, dann habe ich habe immer wieder ein paar Stunden übernommen für seine Leute, also für die Profis, die mit ihm trainiert haben, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und zu dieser Zeit habe ich den Antonio halt auch kennengelernt und der hat da auch trainiert und der Richard hat mir dann gesagt, okay, ich soll mal die Jiu-Jitsu-Athleten alleine betreuen und habe ich dann auch gemacht und habe dann gefragt, okay, was ist das für ein Sport, den ihr eigentlich macht, weil ihr ja jetzt im Vergleich zu den MMA-Kämpfern, die massiv athletisch waren, weißt du, Toni
voll.
War halt nicht so athletisch,
ich
frage, was ist das für ein Sport, und er hat gesagt, eben Jiu-Jitsu, das mache ich am Boden und ich habe es dann ausprobiert und ich war damals echt fast 100 Kilo schwer und habe richtig viel Powerlifting gemacht und ich war halt auch richtig stark eigentlich.
Ja.
Und der Typ hat mir einfach so das Leben genommen. mit viel, also körperlich viel schwächer als ich. Und ich hatte wirklich keinen Meter.
Ja.
Ich habe mir gedacht, was ist das für ein Orgasport? Was sind das für Superkräfte? Ich kann nichts tun dagegen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss das jetzt unbedingt machen. Und so haben wir uns gefunden und ich habe Gott sei Dank hatte das Glück, mit ihm jeden Tag trainieren zu können und habe dann die Leute, die das schon gemacht haben, eben aus der MMA-Szene, mit denen habe ich auch noch immer so ein bisschen trainieren können.
Cool.
So bin ich dazugekommen. Eine Zeit lang habe ich dann noch im Garage Combat unterrichtet, das ist schon länger her. Das war noch vor Malu und da waren wir generell auch mit dem Toni dort unterrichten, dem ganzen Team, und da ist die Hilde dazu gekommen. Die Hilde, die absolute Weltklasse im Judo war.
Wahnsinn,
und noch immer ist.
Ja.
Und ist dazu gekommen und wir haben dann mit ihr trainiert und Gott sei Dank, ja, wir können da echt stolz auf uns sein, war sie begeistert von uns und ist bei uns geblieben und seitdem machen wir gemeinsam Jiu-Jitsu. Ja.
Ja.
Und profitieren in einer Tour von ihrer internationalen Wettkampferfahrung. Und
also gegen Ronda Rousey zum Beispiel.
Ganz genau, ja. Sie hat Ronda Rousey, glaube ich, Ippon geworfen nach einer 2 Jahre Winstreak.
Obwohl Ronda Rousey auch Judo gemacht hat, glaube ich, oder?
Ja, das war zu ihrer Judo-Zeit. Sie hat,
das war das im Judo. War, genau.
Sie war 2 Jahre ungeschlagen im Judo.
Bis Hilde gekommen ist.
Bis der Hildefelsen gekommen ist.
Und dann ist er ins MMA gewechselt wahrscheinlich.
Genau, dann war sie am Boden zerstört und hat sich gedacht, im Judo habe ich keinen Meter mehr.
Ja.
Ich wechsle mal in diesen Amateursport MMA. Nein, also ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat. Aber und ich weiß auch nicht, wann sie genau ins MMA gewechselt hat.
Ja. Okay. Ich habe nur, ich wollte die Hilde mal gut darstellen lassen. Ja. Weil es sagt niemand was Gutes über sie.
Ja, das stimmt. Ja. Man kann kaum Gutes über sie sagen.
Ja,
nicht
Wahnsinn.
Nur ihre athletischen Leistungen, sondern auch noch eine sehr belesene Person und super intelligent.
Wollte ich gerade fragen, ob sie euch schon ein paar Gedichte beigebracht hat oder irgendwas Literarisches.
Ja. Ich kann es mir nur nicht merken, weil wie gesagt, sie ist die Intelligente von uns allen. Ja.
Ja, sie ist so cool. Also so eine Frau, die schaue jedes Mal und denke mir so, boah, du bist so cool, jedes Mal. So
ja,
Wahnsinn.
Ja, ich denke mir das.
Echt drauf, also, ja. Naja, der Toni war vor ein paar Wochen bei uns im Podcast, er hat brutal über die gelästert.
Aha,
du
verstehe.
Kannst jetzt alles zurückgeben.
Okay. Ja, der Toni ist ein absolutes Genie im Jiu-Jitsu.
Ja.
Unglaublich, also technisch sehr, 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 sehr scharf und auch immer am neuesten Stand und bemüht sich auch immer wirklich alles zu schauen und immer am Top-Niveau zu sein. Und er ist auch, wir trainieren mit den besten Leuten mittlerweile. Yeah. Also das kann ich mit gutem Gewissen zugeben und wir trainieren alle auf Augenhöhe miteinander und das ist halt super.
Habt ihr euch eigentlich schon mal gestritten oder so?
Der Toni und ich?
Oder ihr drei überhaupt?
Sicher, ne, jeden Tag. Wir streiten jeden Tag auf der Matte, ja.
Echt?
Na sicher, ja. Versuchen uns gegenseitig Arme und Beine zu brechen.
Ja.
Ist ganz normal, dass wir uns streiten.
Ja.
Nein, also dass wir so zwischenmenschlich jetzt uns in die Haare bekommen. Wie gesagt.
Das wird nicht so.
Kann doch auch mal passieren, aber es ist.
Man spricht es aus wahrscheinlich.
Ja, man spricht es aus und es ist jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen, sagen wir mal so. Gar nicht, ja. Wie gesagt, da wir alle eine Passion miteinander teilen und ich glaube, mehr als normal, ja, haben wir immer eine gute Basis und sind selten böse aufeinander.
Ja, es ist gut, weil es ist spannend, dass ihr so ein Dreier-Team seid. Finde ich extrem cool.
Ja, hat sich eigentlich, wie gesagt, schnell entwickelt. Zuerst waren wirklich nur Toni und ich. Und die Hilde ist einfach eine absolute Bereicherung.
Ja, lustig. Der Marco Kisic,
ja?
Der war eigentlich der Typ, der mir damals gesagt hat, vor einem Jahr schon, interview mal die drei, Edward.
Ah, echt?
Unbedingt. Ja, die Hilde habe ich dann eigentlich schon interviewt gehabt.
Ja.
Und er hat gesagt, ich soll euch zwar auch noch interviewen. Und das du hast letztens unten im Hero-Gym hast du mir gesagt, der Marco, du machst eine Stunde mit ihm.
Ja.
Einer von den talentiertesten MMA-Kämpfer, die du kennst.
Absolut, ja. Also Marco Kisic ist... Erstens einmal ist echt einer meiner Lieblingsmenschen. Also ich trainiere sehr, sehr gerne mit ihm. Und weil er, erstens hat er ein tolles Jiu-Jitsu, sein Grappling ist sehr, sehr gut.
Und er ist auch so beweglich. Schrecklich, oder?
Er ist eine Mischung furchtbar mit noch furchtbarer. Ja,
also
wirklich. Cardio, Power, Beweglichkeit, Fight IQ. Alles trifft und wirklich, das ist halt einfach Marco Kisic. Und das ist natürlich sehr unangenehm auf einer Matte. Ja. Ich bin nur froh, dass ich gerne MMA-Sparring mit ihm mache. Jiu-Jitsu ist, wie gesagt, MMA, oh mein Gott. Also, bin begeistert von ihm. Und wir haben ihn jetzt auch auf diesen Kampf begleitet. Mhm. Nach Zagreb.
Ja.
Und
hat er gewonnen?
Hat gewonnen, war eine Wahnsinnsveranstaltung. Also hat wirklich viel Spaß gemacht, weil das wirklich unser erstes, das war Toni und mein MMA-Coaching-Debüt, sagen wir mal so.
Ja.
Mit dem Adin gemeinsam. Adin, ein Weltklasse-Coach. Ja, also wirklich. Echt, bin absolut begeistert.
Super gute junge Kämpfer.
Ja,
bei ihm in der Gruppe.
Ja, das kommt nicht von irgendwo. Mhm. Das kommt nicht von irgendwo. Der Typ lässt sein Herzblut, egal wo ist, das habe ich gesehen. Ich habe ihn vorher nicht so wirklich gekannt.
Ja.
Aber da habe ich gesehen, okay, er ist sehr außergewöhnlich. Also als was er da lässt.
Ja.
Wirklich, er lässt wirklich Seele da. Ja. Lebenszeit gibt er. Ja.
Und seine Stimme. Bei jedem
und
Kampf.
Seine außerordentliche Stimme, die, glaube ich,
im Umkreis von 10 Kilometern.
Ganz genau. In der Zagreb-Halle, ich glaube, es waren 10.000 Leute da und jeder Einzelne hat gehört, was Adin coacht.
Ja.
Ja, sehr cool, ja. Und der Marco sind wirklich ein tolles Team. Mhm. Wir haben wirklich gut zusammengearbeitet. Und ich bin absolut überzeugt zu 100%, dass der Marco so wirklich an die Spitze kommt. Ja. Und meiner Meinung nach, nach dem Alex sicher Topmann.
Ja, stimmt. Und lustigerweise schaut der Adin und der Marco schon total ähnlich aus.
Sie sehen sich ähnlich?
Extrem, oder? Bart, Glatze,
okay, ja, das stimmt.
Okay, Gewichtsklasse vielleicht anders, aber...
Ja, das stimmt, ja. Obwohl der Adin ist auch leicht, oder? Ich meine...
Ich habe ihn jetzt ein bisschen stärker in Erinnerung.
Nein. Leicht im Sinne von vom Gewicht her, ja.
Kann schon sein.
Aber austrainiert sind sie.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Brutal.
Ja.
Ja. Ihr habt aber lustigerweise nicht nur Training mit sehr guten Sportlern, sondern auch mit Schülern. Ihr habt Schulklassen, teilweise, ja.
Ja, wir machen Kindertraining und immer wieder, weißt du, wenn Sportlehrer auf uns zukommen, machen wir auch Schulklassen, ja. Macht auch sehr viel Spaß.
Wie findest du das Niveau von den Kindern heutzutage? Weil meine Mama ist zum Beispiel, die ist Volksschullehrerin und viele Sachen im Sportunterricht kann sie gar nicht machen mit den Kindern, weil die einfach entweder so unsportlich sind, so unkoordinativ, sie verletzen sich, dann kommen wieder die Eltern rein und schimpfen, warum das Kind einen blauen Fleck hat. Schwierig.
Also das, was mit den Kindern jetzt heutzutage ist sehr, sehr traurig. Ja. Man darf nicht vergessen, dass die letzten Jahre über Corona war und die Kinder keinen Sport gemacht haben. Es gab ja keinen Sportunterricht.
Ja.
Sie durften nicht und so. Es wurde ja alles verteufelt. Als wäre Sport irgendwie schlecht für die Gesundheit.
Mhm.
Pff, absolut lächerlich. Ich muss das jetzt immer wieder sagen.
Ja, mit Toni damals auch drüber geredet.
Ja. Es ist einfach verrückt, was man den Kindern, man hat ihnen einfach Jahre der Bewegung genommen und das kommt dann dabei raus. Ja. Ich kann mich erinnern, nachdem wir wieder geöffnet haben und wieder unterrichten durften und die Kinder, du musst ihnen wieder beibringen, Beidbeining von A nach B zu springen, ja, wie sie es richtig machen, ohne dass sie sich einen verdammten Querschnitt holen. Ja. Weil sie einfach eine normale Sache nicht tun können. Ja, dann weißt du, wie spät es ist. Ja.
Mhm.
Also Kinder haben sehr viel Aufholbedarf. Und falls irgendjemand, der den Podcast hört, Kinder hat, bitte unbedingt, vollkommen egal welchen Sport, aber neben dem Turnunterricht ganz, ganz dringend irgendwo einschreiben, vollkommen egal wo, ob es jetzt Fußball ist, Basketball, Kickboxen, Thaiboxen, Judo, Ringen.
Hauptsache irgendwas.
Hauptsache irgendwas, dass die Kinder sich bewegen und wieder bewegen lernen. Ja. Und
da wollen. Ich habe manchmal schon das Gefühl, die sind schon so ein bisschen träge geworden. Und
na sicher, ja, weil es einfach, ja, sie waren gewöhnt, zu Hause zu sitzen.
Ja.
Zu Hause, wenn es ein bisschen laut war, hat man ihnen wahrscheinlich irgendeine Spielekonsole in die Hand gedrückt.
Ja.
Und dann waren sie halt ruhig, ja. Furchtbar.
Ja. Spannende Erziehung heutzutage.
Genau, ja. Und wie gesagt, und Kinder machen Sport, da holt man sich blaue Flecken, da kann schon mal was passieren, da rechnet man damit, ja.
Und das ist auch gut so.
Und das ist auch gut so, die Kinder werden damit lernen, umzugehen. Und die Eltern sollen sich einfach beruhigt zurücklehnen und sich das ansehen.
Ja. Die waren doch selber einmal Kinder, die sind doch selber einmal runtergefallen irgendwo und haben sich verletzt und sind wieder aufgestanden.
Anscheinend ist es so lange her.
Ja.
Blaue Flecken und so, die holt man sich jeden Tag, wie gesagt.
Wer hat die zum Sport gebracht, als Kind damals? Warst du Mama und Papa?
Ja, also ich, also meine Eltern, mein Vater war, wollte immer, dass ich Sport mache, aber ich glaube, ich bin sowieso ein Kind immer gewesen mit unendlich viel Energie und habe von klein auf so ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Ja. Wirklich alles. Wenn dir jetzt irgendwas einfällt, wo man sich bewegt.
Handball.
Auch Handball. Aber nee, jetzt lässt er halt im Turnunterricht. Und ja, so. Ich habe einfach alles geliebt. Alles spannend, außer Basketball.
Echt?
Ja, da war ich, immer, war ich recht unbegabt, weil ich sein, so nicht gerade mit Größe gesegnet, sagen wir mal so.
Okay.
Na, da war ich nicht so gut.
Ja.
Aber ansonsten habe ich eigentlich alles sehr, sehr gerne gemacht.
Ja.
Ja. Ja, nur halt jetzt. Jetzt mache ich halt nur mehr diese Sachen. Mhm. Nur mehr Kampfsport.
Ja, reicht. Mehr braucht man nicht. Mhm. Und es macht dir so viel Spaß, weil du einfach weißt, okay, du kannst so viel lernen durch den Sport und du kannst dich selbst verteidigen natürlich. Oder du weißt, wie du am besten mit jeder Situation umgehst. Oder was genau ist das, wo du sagst, boah, okay, Jiu-Jitsu liebe ich, weil...
Na, das ist, wie gesagt, also Jiu-Jitsu liebe ich, weil so lang ist dein Podcast nicht. Also ich kann jetzt eine Stunde lang, also stundenlang drüber reden, warum ich Jiu-Jitsu so liebe, aber halt... wie gesagt, wie am Anfang besprochen, einfach diese, dass du nicht auslernen kannst, das ist unmöglich, ja.
Das mag ich am Thai-Boxen, also ich weiß, okay, ich habe nur die paar Sachen, Techniken und passt, das kann ich jederzeit anwenden, fertig.
Ja, ja, ja.
Aber ich schalte da gerne meinen Kopf ab, ehrlich gesagt, also ich mag auch nicht nachdenken.
Ja, Sport. Genau, das stimmt, ja. Ich meine, wenn es dann wirklich professionell ist und es geht dann in die Tiefe, dann ist das natürlich auch so eine Sache. Ja. Also gerade beim Thai-Boxen, wo Knie, Ellbogen erlaubt ist, dann wird das schon wieder sehr kreativ und Auslagewechsel und wie schneidest du am besten den Ring ab und solche Sachen. Aber das ist halt im Jiu-Jitsu hast du das noch viel mehr. Also wie gesagt, da so viele aus so vielen verschiedenen Kampfsportarten irgendwie Köpfe dazukommen und Ideen dazukommen, hast du niemals wirklich ausgelernt. Ja. Ich kann mich erinnern, in einer der ersten Vorlesungen auf der Uni haben sie bei uns gesagt, Medizin, du kannst nie alles wissen. Und ich habe mir gedacht, boah, wie geil ist das?
Echt?
Ja, ja, voll. Du kannst lernen und Gas geben und du wirst nie alles wissen. Oh, aber du kannst es probieren.
Ja.
Was gibt es Langweiligeres, als alles zu wissen?
Ja, kann man so sehen und so.
Also, ja, ich finde es halt, ich denke mal so, okay.
Nein, man kann eh sowieso niemals alles wissen. Eh wurscht wo, eigentlich. Spannend.
Ja, witzig. Kampfsport ist halt.
Ja, vor allem, ich finde es bei dir interessant, weil viele sagen so, okay, sie machen Jiu-Jitsu, weil sie es brauchen für MMA oder für irgendwas anderes. Mhm. Und sie wissen, die ersten Monate sind richtig hart und du brauchst total lang, bis es wirklich Spaß macht.
Ja.
Aber bei dir klingt es so, als ob du schon in der ersten Stunde Spaß gehabt hättest.
Ja, ich hab das super gefunden. Ich habe es einfach genial gefunden, dass ich von jemandem, der einfach körperlich mir komplett unterlegen war, so verprügelt worden bin. Ja. Das ist einfach geil. Und ich habe mir gedacht, das muss ich halt auch können. Ja.
Ja.
Und deshalb würde ich das eben sehr vielen Frauen empfehlen, den Sport. Es ist einfach so. Ja. Du bist körperlich, sagen wir mal, den meisten Männern unterlegen, ganz einfach wegen der Muskulatur und der hormonellen Situation. Und mit dem Jiu-Jitsu kann man das bis zu einem gewissen Grad wegmachen.
Mhm. Ja. Ein bisschen kompensieren.
Ja, man kann das schon kompensieren. Und dann und durch dieses ständige Wiederholen und ständige Sparring, ja, bist du einfach Situationen gewöhnt, die machen dich nicht mehr nervös. Ja. Eben überall anders ist es doch ein Problem. Wenn man einen Selbstverteidigungskurs jetzt als Frau sieht, dann, ich meine, dann machst du ein paar Bewegungen, die übst du vielleicht geblockt, einmal in der Woche für 6 Wochen oder so. Und davon hast du im Endeffekt für eine reale Situation absolut gar nichts. Ja. Ich sehe so Selbstverteidigungskurse, finde ich, gut, wenn eben Leute dann wirklich zum Kampfsport animiert werden.
Ja.
Dafür hat es eine absolute Berechtigung. Aber dass man man darf das nicht, es ist ein bisschen fahrlässig, das Ganze, weil manche verkaufen das so, okay, mach diesen 6-Wochen-Kurs und du läufst sicher durch die Gegend. Und wenn ich dir jetzt beibringe, wie ich mit meinem Metallstab jemanden ins Auge stechen kann, dann kannst du wo auch immer spazieren gehen und du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, weil du musst nur diesen Metallstab ins Auge rammen oder irgend sowas oder was auch immer. Ja.
Dann vergiss ich ihn, den blöden Stab.
Genau, dann vergisst du den Stab.
Lass den fallen, weil du nervös bist.
Dann musst du ihn überhaupt mal finden vielleicht, unter Anführungszeichen. Dann, wie gesagt, und dann triffst du nicht.
Ja.
Also jeder, der jetzt eben geboxt hat in seinem Leben, kann sagen, es ist gar nicht so leicht, jemanden aufs Kinn zu schlagen. Ja. Ja, außer der kann das halt dann wirklich. Ja. Und dann versucht dir jemand beizubringen, wie du mit den Fingern ins Auge stichst. Triffst du nicht einmal das Gesicht?
Ja, und dann, ich kann es nicht. Weißt, ich würde niemand ins Auge stechen. Das ist so unsportlich. Ich würde lieber schlagen, aber selbst dann in der Situation, was da nicht,
kommst
du überhaupt dazu.
Eben, ja. Es ist halt das Traurige halt an diesen Situationen, sind halt, die haben halt nichts mehr mit Sport zu tun. Das heißt, man muss auch sehr unsportlich sein.
Mhm.
Das passt doch vollkommen. In meinen Augen kann man machen, was man man muss einfach machen, um aus der Situation zu entkommen. Und noch einmal, Selbstverteidigungskurse sind gut, wenn man die Leute, also Mädels dazu animieren kann, wirklich Kampfsport zu machen.
Mhm.
Und für alles andere.
Hast du schon mal gebraucht irgendwo, außerhalb vom Gym, deine Jiu-Jitsu-Kenntnisse?
Ah, kaum. Ich glaube nicht, dass ich so, kaum. Weil ich hört sich komisch an, aber jetzt hier bin ich wirklich nicht so wie den Typen, mit dem du jetzt unbedingt streiten willst, sagen wir mal so. Das ist sehr, sehr selten. Ja,
ja. Sind wir abgeschweift. Ja. Du, letztens im Bistro habt ihr eine spannende Unterhaltung gehabt.
Ja.
Kreuzbandrisse, Verletzungen. Ja. Mhm. Du hast selber schon Verletzungen gehabt.
Ja, mehr als genug.
Durch Jiu-Jitsu?
Eigentlich schon.
Also würde ich schon sagen, man muss aufpassen beim Training.
Absolut. Kampfsport
hat
eine hohe Verletzungsrate. Natürlich längst nicht so hoch wie Fußball oder Skifahren oder so. Aber wie gesagt, man kämpft miteinander und dann kann auch unter Umständen was passieren. Damit muss man halt rechnen.
Ja.
Aber man versucht es so gut wie möglich einzudämmen. Ja. Das heißt, also ich persönlich in meinem Unterricht, ich versuche immer ganz genau zu sagen, warum das Bein zum Beispiel nicht in dieser Position sein soll, weil eben hier dein Knie explodiert, deshalb bitte das Bein so hinstellen und bitte das nicht machen und jenes nicht machen. Also ich glaube auch der Toni und auch die Hilde versuchen das so sicher wie möglich zu gestalten, aber natürlich kann man nicht alles abdecken.
Arme auf falsche Drehung und egal wo.
Ja, man fällt blöd oder jemand fällt auf dich irgendwie, fällt dir ins Knie.
Ja.
Kann was passieren. Können Verletzungen passieren, wenn du unachtsam einfach nur auf der Matte stehst und gerade dich unterhältst und plötzlich hinter dir ringen Leute und die krachen in dein Knie von hinten rein, dann sind sie auch weg.
Was war die längste Zeit, wo du verletzt warst?
Ich habe mir das rechte vordere Kreuzband eingerissen.
Okay.
Und ich habe es nicht operiert, ich habe es konservativ behandelt und habe halt, ich habe angefangen nach 6 oder 7 Wochen habe ich wieder trainiert.
Wirklich?
Ja. Wow. Aber halt nur mit einem Bein. Ich habe ständig mein rechtes Bein verstecken müssen. Und ich habe es nicht ausgehalten. Das war jetzt nicht unbedingt das Klügste, aber mein Kopf hat es einfach nicht gepackt. Okay. Und ich habe dann halt trainiert. Und links ist es anscheinend auch, ist eingerissen und mein Meniskus ist auch eingerissen, mein seitlicher. Aber alles gut. Also ich trainiere, aber halt nicht so intensiv, wie ich es gerne hätte. Und aus diesem Grund bin ich gerade ein bisschen noch offline, wettkampftechnisch.
Ja.
Aber ich schaue, wie es nächstes Monat wird oder in 2 Monaten.
Machst dann MRTs und schaust, ob es wieder zusammengewachsen ist.
Ach nein, das mache ich nicht, aber ich kann sagen, wie sich mein Knie anfühlt, wirklich kann ich jetzt was machen oder nicht.
Ja. Ja, also. Spannend, weil für normales Zimmer jeder sofort operieren.
Ja, dazu kann ich ein paar Geschichten erzählen. Ja. Ja. Nicht, es ist nicht immer klug zu operieren. Ja. Es, wie gesagt.
Ja, du hast da Medizin studiert, deswegen klar bist du da.
Aber ja, natürlich. Ja, ich hab Medizin studiert, aber ich meine, man holt sich natürlich von Top-Leuten Meinungen, von guten Chirurgen, die da vielleicht dafür bekannt sind, nicht gerne zu operieren. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber okay. Wie gesagt, wenn ein Arzt in seiner Materie ist, dann sieht er auch nur das, ja, meistens.
Ja.
Ein Kniespezialist, der halt gerne Knie operiert, der würde sagen, ja, das machen wir. In ein paar Monaten ist es wieder in Ordnung.
Ja. Was sind die Vorteile, außer dass man halt natürlich jetzt nicht operieren muss? Von so einer konservativen Methode? Weil
ja, na, konservativ ist in erster Linie das Knie, man ist nie in das Kniegelenk reingefahren, irgendwie von außen. Das bedeutet, du hast niemals in die Integrität des Gelenks eingegriffen. Und in diesem Sinne ist dein Knie noch dein altes Knie. Ja? Sobald du da irgendwo was drinnen hast, hast du es verändert. Mhm. Es ist einfach so. Ja? Heißt nicht was Schlechtes, überhaupt nicht. Aber solange ich kann, werde ich alles ohne OPs machen.
Spannend. Du kennst dich aus.
Diesel, jetzt. Ich bin kein Facharzt, bin noch nicht einmal Arzt, bitte das nicht verwechseln. Und ja.
Das muss sich jeder selbst auf den Körper hören.
Ja. Ja.
Was erwartest du dir von, sagen wir mal, was erwartest du dir von Anfänger im Brazilian Jiu-Jitsu und was erwartest du dir von Profis?
Also ich erwarte mir von allen erwarte ich mir Leidenschaft. Okay. Und von allen erwarte ich mir ein Höchstmaß an Konzentration. Ja, ich hasse es, wenn Leute unkonzentriert sind. Also wirklich, wenn ich sehe, dass jemand da ist, der mehr oder weniger stört. Es hört sich urkomisch an, aber man erwartet sich solche Dinge beim Kindertraining, aber das hast du bei Erwachsenen auch, ja.
Und wir ratschen so gern,
ganz
und so
genau,
viel.
Ganz genau. Und dann erklärst du was und dann wird gequatscht und dann, vor allem wenn du am Anfang stehst, weißt du vielleicht nicht, wenn du jetzt dich falsch bewegst, was dir alles passieren kann. Ja? Und ich möchte das so gut wie möglich eindämmen, weil es gibt einfach nichts Schlimmeres, als wenn sich jemand in deinem Training verletzt.
Ja. Ja?
Wenn du, das Traurige ist, es kann so schnell was passieren und mittlerweile, weißt du, nach all den Jahren hast du schon so viel gesehen und dann hörst du es plötzlich krachen und du weißt einfach, okay, sein Knie ist einfach ex.
Ja.
Ja, auch wenn er glaubt, es ist nicht, weil es nicht so weh tut, aber du weißt einfach, okay, der ist jetzt 8 Monate weg. Und das möchtest du den Leuten gerne ersparen.
Ja.
Und deshalb diese Konzentration, das erwarte ich mir. Von Anfängern noch mehr als von Profis.
Mhm.
Von Profis erwarte ich mir, dass wenn sie miteinander trainieren, dass sie wirklich auf sich gegenseitig aufpassen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel in einem Hebel drinnen sind, dass sie den nicht 100% durchreißen, weil wir sind im Training.
Ja.
Das Heiligste im Training sind deine Trainingspartner, weil ohne Trainingspartner kannst du nicht trainieren. Das heißt, egal wie wertvoll du dich selber siehst, also egal wie, keine Ahnung, du bist ein absoluter Superstar und Champion und was weiß ich und du musst alles machen und die anderen nicht oder so. Nein, ohne deinen Trainingspartner kannst du nicht trainieren.
Ja.
Deshalb musst du ihn auch genauso behandeln.
Sieht man bei allen UFCs das, jeder trainiert mit dem anderen, der bereitet den für den Kampf vor, der
absolut,
den,
ja,
und dann steckt man sich wieder mal ein bisschen zurück.
Genau, und die Leute, die ungut sind, mit denen trainiert man nicht gerne und denen werden die Partner ausgehen und keiner arbeitet mit ihnen gerne.
Ja.
Und die werden ganz schnell nicht mehr an der Spitze sein oder gar nicht hinkommen.
Stimmt.
Weil man kommt nur gemeinsam dahin, ja. Stimmt schon, im Kampfsport steht man dann alleine dort.
Ja.
Aber die Vorbereitung alleine, das kannst du vergessen.
Ja, voll. Das ist ja das Schöne am Kampfsport, dass du immer in einem Team eigentlich bist.
Ja, absolut, ja.
Ja.
Teamwork makes the dream work.
Ja. Was sind deine Ziele noch im Jiu-Jitsu?
Im Jiu-Jitsu alles zu wissen.
Viel Spaß.
Das ist mein oberstes Ziel, alles zu wissen. Ja.
Das wäre der Fail, oder?
Ganz genau.
Okay. Wird mir nicht zum Scheitern verurteilt.
Zum Scheitern verurteilt, aber ich werde mein Bestes geben.
Ja, danke schön. Ich glaube, wir haben alles. Du musst zu deiner nächsten Stunde. Gibt es irgendetwas, das du noch erzählen möchtest, was wir vergessen haben, irgendwas, das du über Jiu-Jitsu loswerden möchtest? Gibt es irgendwelche Vorurteile, die dir am Arsch gehen, wo du sagst, das stimmt überhaupt nicht? Oder gibt es etwas, wo du sagst, Leute, wenn ihr in meine Stunde kommt, das und das möchte ich haben, das nehmt ihr mit, bitte duscht es davor. Keine Ahnung.
Ja, das ist natürlich Nägel schneiden.
Ja, okay.
Nägel schneiden, okay, bei den Frauen ist es eine... Ist
zu lang.
Wie bitte?
Meine Nägel sind gerade zu lang wahrscheinlich. Ja.
Naja, es geht, du weißt es ja, aber weißt du, es gibt da Männer, denen das ziemlich wurscht ist und die haben jetzt keine echte Nagelpflege und
oh
die
mein
kommen
Gott.
Dann, ja, und dann...
Auf das wir jetzt mal schauen.
Ja, schau mal.
Mhm.
Und... Auf jeden Fall, also dass die Zechennägel kurz geschnitten sind und die Nägel auf den Händen und die Fingernägel, also und dass man frisch geduscht ist, ja.
Ja.
Was man nach dem Training macht, ist mir vollkommen egal, ob die Leute nach dem Training nicht duschen und noch was essen gehen und noch was trinken gehen oder in den Club gehen, ist mir vollkommen egal. Aber vorher, wenn sie mit den Partnern, die ja heilig sind, trainieren, sollten sie geduscht sein.
Boah, habe ich gar nicht gewusst. Siehst, hätte ich schon urviel Forsch gemacht beim ersten Training. Gut, dass ich nicht hingegangen bin.
Ja, okay, bitte.
Okay, ja. Für alle da draußen, duscht's. Schneidet euch die Nägel.
Ja.
Danke. Perfekt, wir haben alles. Viel Spaß, Erfolg weiterhin.
Danke, danke. Danke für die Einladung.
Immer gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Tschüss.
Ciao. Das war Podcast-Folge 115 mit Ali, Reza, Ameli und der Sportart Brazilian Jiu-Jitsu. Nächste Woche ist schon wieder Juli und dieses Mal starten wir mit einer ganz besonderen Folge in das neue Monat, nämlich mit einem Fight Report und einem anderen Kollegen. Michael Risch ist nämlich noch auf Urlaub. Bleibt gespannt, es wird super. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin eine schöne Woche, ein verletzungsfreies Training und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.